Und genau, ich fände es cool, wenn wir das mit unserem Herzen auch vielleicht machen, dass wir manches aufräumen und dass wir manches in die richtigen Bahnen lenken. Und darum soll es in meiner Predigt heute auch gehen. Ich habe meine Predigt genannt, nutze die Chance. Und ich glaube, es ist einfach eine gute Möglichkeit, wenn ein neues Jahr beginnt, zu sagen, hey, ist auch eine neue Chance. Ja, ich meine, jeder Tag ist eigentlich eine neue Chance, jede Stunde, jede Situation, aber so auch aufs Jahr gesehen, man kann sich vielleicht das ein oder andere neu klar machen und in dem einen oder anderen Punkt Jesus mehr in sein Herz hineinlassen. Oder andersrum, im Herzen Platz machen, um mit Jesus Gemeinschaft zu haben. Ich möchte einen Bibeltext vorlesen, der steht in Kolosser 3, Vers 14 bis 17. Paulus schreibt diesen Text und ich werde dann im Anschluss dazu ein bisschen was dazu erklären und uns ein paar Gedanken daraus mitgeben. Kolosser 3, Vers 14 bis 17. Doch das Wichtigste von allem ist die Liebe, also die Liebe Gottes, die wie ein Band alles umschließt und vollkommen macht. Wir wünschen euch, dass der Friede, der von Christus kommt, eure Herzen regiert oder euer Herz regiert, denn als Glieder seines Leibes seid ihr zum Frieden berufen. Und seid dankbar. Gebt dem Wort des Christus viel Raum in euch und lasst es so seinen ganzen Reichtum entfalten. Belehrt und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Und weil ihr mit Gottes Gnade beschenkt seid, singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Überhaupt alles, was ihr tut, soll im Namen des Herrn Jesus geschehen und durch ihn, dem Vater, und ihr sollt durch ihn, dem Vater, Gott danken. Jesus, danke dafür, dass du in unserem Herzen mehr Raum gewinnen möchtest, Herr, und dass auch in diesem neuen Jahr, was beginnt, in unserem Herzen einfach Platz sein darf für dich, Herr. Ich danke dir dafür, dass du ihn gut ausfüllst und dass du jedem Einzelnen von uns einfach auch etwas mit ins Leben hineingeben möchtest, Herr. Amen. Ja, ich habe so drüber nachdenken müssen, wie Paulus hier darüber redet, was Gott in unserem Leben tun möchte. Also in den Versen vorher geht es schon darum, dass wir ein neues Leben bekommen haben, dass es umgestaltet ist, dass es anders ist. Und dann beschreibt es Paulus mit so Kleidung, die man auszieht und neue Kleidung anzieht. Ja. Und die Männer unter euch kennen das vielleicht, wenn man sich irgendwas aus dem Schrank rauszieht und die Sachen sind, vielleicht nicht so gewählt, wie man es, also wie es eine Frau vielleicht machen würde. Jedenfalls habe ich da schon so manchen Ärger einkassiert. Und man kann jeden Morgen neu entscheiden, mit was will ich durch den Tag gehen. Kleidungsmäßig, aber auch gedanklich, mit was will ich leben. Und für mich ist dieses Anfang oder dieser Anfang von einem neuen Jahr wirklich auch immer so diese Chance zu überlegen, was ist eigentlich schon da? Was ist eigentlich an Gedanken überhaupt da in mir? Und was davon ist wie so eine alte Kleidung, die ich vielleicht ablegen sollte? Und was davon ist vielleicht was, was ich noch mehr anziehen darf, was ich noch mehr aufnehmen darf? Und so habe ich ein paar Punkte ausfindig gemacht, die wir auch in diesem Text finden. Das eine ist, Frieden dürfen wir anziehen. Wir dürfen Frieden aufnehmen. Wir dürfen im Frieden leben. In den Versen vorher geht es ganz konkret auch um den Frieden mit unseren Mitmenschen. Jetzt merken wir in diesem Teil vom Text, geht es einfach auch grundsätzlich darum, zufrieden zu sein, dass wir eben in diesem Frieden leben, den wir von Jesus bekommen haben. Wir wünschen euch, schreibt Paulus, dass der Friede, der von Christus kommt, euer Herz regiert. Also, dass er überall in jedem Bereich eures Herzens, eine Rolle spielt, einfach drin sein kann. Und ehrlich gesagt, wenn ich auf ein Jahr zurückschaue, dann halte ich mir alles vor Augen und ich merke, da sind auch Sachen, die frustrieren mich. Ja, und so ist mein erster Gedanke, tausche Frust gegen Frieden. Wir erleben, glaube ich, alle in unserem Leben Enttäuschung. Ja, wir sind zum Frieden berufen, aber es heißt nicht, dass wir automatisch immer in diesem Frieden leben, oder? Und vieles, vielleicht auch wenn ihr vorher euch unterhalten habt, vieles von dem, was wir uns wünschen, ist vielleicht gut gegangen. Ich bin froh, dass manches gut gegangen ist. In einer Situation beim Arbeiten, beziehungsweise bei meiner Ausbildung, hatte ich eine Abgabe und ich hatte keine Zeit mehr und ich habe gesagt, okay Gott, ich weiß, ich habe mich richtig doof angestellt und ich habe alles schlechtes Timing gehabt und dann kommt die Situation, dass ich morgens zum Arbeiten gehe und dann man mir sagt, ja, du brauchst keine Klasse jetzt da übernehmen und ich unerwartet nochmal 5 Stunden Zeit mehr bekommen habe. So konnte ich meine Ausarbeitung, die ich um 23 Uhr, also um 0 Uhr abgeben musste, um 23 Uhr abgeben. Ohne diese 5 Stunden wäre ich da zu spät dran gewesen. Also, gute Sachen passieren auf der einen Seite, aber vielleicht erlebst du auch Sachen, die nicht so gut gelaufen sind. Ja, ich habe es mir auch gedacht, bei mir, es hätte manches gehörig schief gehen können, auch in den letzten Jahren. Und vielleicht hast du eben genau solche Erfahrungen gemacht. Vielleicht hast du den Job nicht bekommen, den du unbedingt wolltest. Vielleicht hat Gott das Gebet nicht erhört, was du, wonach du dich gesehnt hast oder zumindest nicht auf die Art, wie du das gewünscht hättest. Oder Menschen, die sich nicht gemeldet haben oder die ja dich verletzt haben mit dem, was sie gesagt haben. Mitarbeiter, die dich im Stich gelassen haben, auch in der Gemeindearbeit vielleicht. Und ich glaube, es gibt Situationen, wo man zurückschaut aufs vergangene Jahr und da sieht man, wenn man genau hinschaut, sieht man, okay, eigentlich ist da was, das macht mich unzufrieden. Das ist frustrierend. Und manchmal sieht man die Dinge nicht und dann trägt man den Frust mit sich mit. Und in Hebräer 12 sagt uns die Bibel, dass es eben doch so wichtig ist, dass wir da mit diesem Frust gut umgehen. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von der Gnade Gottes ausschließt. Lasst nicht zu, dass eine bittere Wurzel zu einer Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. So. Ich merke auch nicht immer, dass ich frustriert bin, aber manchmal merke ich es, weil zum Beispiel meine Frau mir dann deutlich macht, okay, hey, das, wie du gerade redest, ist irgendwie abwertend. Das ist sarkastisch von mir und ironisch vielleicht, aber da schwingt etwas mit. Und meine Frau merkt es sofort, wenn da was mitschwingt, an Unzufriedenheit, an Frust, ja. Frust kann dich motivieren, das eine oder andere zu tun, aber ich glaube, Frust ist keine gute Quelle der Motivation. Und deswegen ist es gut, wenn du überlegst, hey, wo gibt es Frust, den ich nicht ins neue Jahr mitnehme am besten? Ja. Und ich verstehe das, also es ist ein sehr, sehr schöner Satz, tausche Frust gegen Friede, ja, aber ich weiß, dass es natürlich in der Praxis nicht so einfach ist. Ja, vielleicht hat es was mit Schmerz zu tun und du musst irgendwie mal erkennen, dass da Schmerz war, dass da eine Enttäuschung passiert ist und irgendwie zu einem Punkt kommen, wo du das vielleicht dann auch Jesus sagen kannst. Ich habe vor ein paar Wochen so eine Autofahrt gehabt, wo ich eine Viertelstunde gebetet habe und ich habe Gott gelobt, aus ehrlichem Herzen. Ich war total begeistert von Gott. Aber irgendwann nach einer Viertelstunde kamen so die Punkte hoch, wo ich gesagt habe, also Gott, da verstehe ich dich nicht. Also das frustriert mich. Und wisst ihr, ich war so froh, dass ich an diesem Punkt gekommen bin, weil ich gemerkt habe, ja, eigentlich muss ich das schon mal mit Gott besprechen. Und ich hoffe, dass wenn du Punkte hast, die du mit Gott besprechen solltest, dass du das dann auch machst und dass du ihm erlaubst, in deinen Frust hinein zu reden. Wenn du Frust noch nicht gegen Frieden tauschen kannst, vielleicht tauschst gegen eine Frage an Gott, die du stellst, wo du sagst, Gott, warum ist es so gewesen? Was wolltest du da tun? Aber lass dir sagen, du bist zum Frieden berufen. Und ich glaube, es gilt für uns alle, dass wir das noch viel mehr verstehen. Wir sind zum Frieden berufen. Und es wäre doch schade, wenn wir uns dieser Berufung rauben, wenn wir sie uns berauben lassen. Und vielleicht ist da irgendwas im Keller deines Herzens, wo noch Unfriede ist. Und dann will ich dir sagen, komm in Frieden mit Gott, lass dich versöhnen mit ihm. Mein zweiter Gedanke, der steckt hinter diesem Psalmen singen und Lobgesänge singen, geistliche Lieder singen. Bei alledem steht eben dabei, wir sollen es aus vollem Herzen machen. Wir sollen es aus vollem Herzen machen. Oder im nächsten Vers geht es darum, die Dinge im Namen Jesu zu tun. Und wisst ihr, leider wurde so vieles auf dieser Welt im Namen Jesu getan, was mit dem Namen Jesu nichts zu tun hat. Aber wenn wir die Dinge wirklich für Gott machen, dann machen sie eben auch einen Unterschied in dieser Welt. Dann werden wir erleben, dass Gott was Gutes daraus macht. Und so ist mein zweiter Gedanke, das zweite, was es zu verändern gibt, vielleicht in deinem Leben, ist Religiosität. Tausche Religiosität gegen echte Anbetung. So, ich stelle fest, ich mache manche Dinge einfach total gern, weil ich sie immer so gemacht habe. Ja, ich hatte eine Art, wie ich meine Bibel lese, stille Zeit gemacht habe und ich fand das Konzept super. Ich habe es den Jugendlichen gepredigt, ich habe das immer wieder weitergegeben. So mit 5 Buchstaben, wo ich für mich selber weiß, okay, das kann ich abarbeiten, das kann ich abhaken, das kann ich abhaken. Und dann habe ich ein Kind bekommen und dann habe ich irgendwie keinen Zugang mehr dazu gefunden. Und ich habe das Konzept mit mir mitgeschleppt. Und irgendwann im letzten Jahr habe ich gedacht, also jetzt reicht's, ja. Bevor ich jetzt überhaupt nicht mehr Bibel lese, weil ich einfach überhaupt gar nicht damit zurechtkomme, brauche ich ein neues Konzept, ja. Und ich habe mir ein neues Konzept gemacht und tatsächlich konnte ich wieder regelmäßig mit Gott im Gespräch sein. Und versteht ihr, manches in unserem Leben wird Religiosität und es ist nicht mehr aus vollem Herzen. Vielleicht ist in deinem Glauben etwas tote Religion geworden und ich glaube, auch das passiert so ganz allmählich. Ja, da ist eben vielleicht das bestimmte Gebetsheft, was du mal angefangen hast, oder du hast eine Lobpreisliederliste und du singst die Lieder, aber du meinst sie gar nicht mehr, weil es irgendwie einfach nur so, ja, runtergesungen wird von dir. Du machst einen Dienst, aber eigentlich hörst du nur wegen dem einen Grund nicht auf, weil du denkst, hey, was würden die Leute denken, wenn ich dann aufhöre? Du machst es nicht für Gott. Ja. Jesus zitiert mal einen Text aus Jesaja. Da steht in Jesaja 29, Vers 13 und 14, dieses Volk ist nur mit dem Mund nah bei mir, es ehrt mich mit den Lippen, aber sein Herz ist weit von mir fort. Ihre Gottesfurcht ist ohne Wert, weil sie nur auf angelernten menschlichen Geboten beruht. Wisst ihr, ich glaube, Gott wünscht sich einen Lobpreis, den er ernst nehmen kann. Er wünscht sich, dass unser Leben nicht einfach nur Pflichterfüllung ist. Ja, ich habe mal in der Jugendleitung, als ich noch Jugendleiter war, ein Treffen gehabt und wir haben mein Leitungsteam einberufen, dass wir uns treffen. Und dann gab es eine, die eben schon wieder mal nicht dabei war und sich vorher abgemeldet hat. Und ich habe gemerkt, da kam dann so eine Unzufriedenheit auf und manche haben dann reingeschrieben, ja, ich könnte jetzt auch dies und jenes tun. Und dann habe ich gedacht, ich finde es schade, dass wir hier so eine Pflichterfüllung haben. Und ich hab den Jugendmitarbeitern geschrieben, ich möchte, dass nur diejenigen kommen, die da sein wollen, wo Jesus sie gerade haben will und feststellen, dass es jetzt hier diese Besprechung sein soll. Und wenn du meinst, dass Jesus dich gerade woanders haben möchte, dann geh woanders hin. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, es geht nicht darum, irgendwie Pflichterfüllung zu betreiben, ohne echt an Jesus interessiert zu sein. Ja, es geht schon darum, dass wir Jesus in allem irgendwie ehren. Aber da geht es nicht darum, nur zu tun, was nötig ist. Und manchmal, glaube ich, leben wir unseren Glauben so wie die 5 törichten Jungfrauen. Was haben sie falsch gemacht? 5 Jungfrauen waren der Meinung bei der Geschichte, die Jesus erzählt, wir nehmen nur so viel Öl mit, was nötig ist. Wir tun nur das, was nötig ist. Ja? Stell dir eine Ehe vor, bei der man nur das tut, was nötig ist. Ist nicht so schön, oder? Also ich denke mir so, okay, wenn ich jetzt überlegen würde, was müsste ich tun, damit meine Frau gerade so mich nicht verlassen würde, ja? Dann würde ich überlegen, wie viele Geschenke im Jahr und wann und welche sollte ich da einrechnen, vielleicht so die Jubiläen, ja, so alle 10 Jahre sollte man schon was schenken und auch eine Viertelstunde am Tag miteinander reden, ja. In der Zeit muss ich dann vielleicht auch zuhören, aber ansonsten ja nicht. Funktioniert nicht, ist komisch, oder? Und leider aber entwickeln wir Menschen irgendwie doch unsere Gottesbeziehung manchmal in die Richtung, vielleicht. Also ich kenne es zumindest mal, dass ich Gott einen bestimmten Raum gebe, was zu sagen, und danach schon wieder vergessen habe, dass ich mit ihm geredet habe. Und versteht ihr, das ist nicht die Art und Weise, die sich Gott wünscht. Und so wie bei diesen 5 Jungfrauen, die sagen, hey, ich nehme nur mit, was nötig ist, überlegen sich manche vielleicht, okay, was will Gott von mir und ich tue nur das Nötigste und dann kann ich sagen, ich habe aber doch das Nötigste getan. Und ich habe dieses Beispiel mit den 5 Jungfrauen mal so umgedeutet für mich, wenn ich tanken gehe, ja, am Ende des Monats tanke ich manchmal nur so viel, dass ich gerade noch so weiterkomme, weil der Sprit mir zu teuer ist. Wenn ich auf eine Hochzeit fahre, dann gucke ich, dass auf jeden Fall der Sprit reicht. Warum? Weil mir die Menschen wichtig sind, zu denen ich gehe. Und deswegen ist es die falsche Frage, wenn du überlegst, okay, was soll ich tun, Gott, für dich, damit ich getan habe, was nötig ist, sondern dass du überlegst, hey, wie kann meine Gottesbeziehung schöner werden, als sie jetzt ist? Wie kann sie schöner werden? Wie kann ich mehr das ausstrahlen, was Gott sich wünscht, wonach er sich sehnt? Und was schadet meiner Gottesbeziehung? Und was lässt mich ausbrennen? Was lässt mich auf halber Strecke stehen bleiben? Und das finde ich ist so eine gute und wichtige Frage. Hey, was lässt mich auf halber Strecke stehen bleiben? Oder andersrum, was wäre gut zu tun, damit ich auch in 20 Jahren noch Jesus leidenschaftlich nachfolgen kann? Ich weiß, das sind alles sehr, sehr schwierige Fragen, deswegen vielleicht hörst du die Predigt nochmal an, wenn du dich dann mit deinem Jahr beschäftigst, aber überleg dir, was willst du mitnehmen ins neue Jahr? Tausche Religiosität gegen echte Anbetung. Und schlussendlich sehen wir, dass es hier in diesem Text darum geht, dem Wort von Jesus viel Raum zu geben und lasst es den ganzen Reichtum entfalten. Und ja, ich merke so, ich kenne die Bibel irgendwie in vielerlei Hinsicht schon, aber vieles kenne ich auch nicht und ich habe gedacht so, gerade lese ich Jesaja und es macht mir manchmal auch gar keinen Spaß. Und dann habe ich gedacht, aber was wäre, wenn ich am Ende schaue, dass ich mehr davon verstehe? Was wäre, wenn ich wirklich schaue, dass ich mehr davon verstehe? Und ich habe angefangen, Sachen, Erklärvideos und so weiter mir anzuschauen, um diesem Wort Raum zu geben, um zu verstehen, um vielleicht irgendwie da andocken zu können. Das ist die eine Seite. Es gibt für dich und für mich Gottes gute Führung. Es gibt sein Reden in deinem Leben. Und vielleicht hast du das noch nicht so konkret erlebt, aber ich habe das immer wieder erlebt, dass Gott in mein Leben hineingeredet hat. Und am allerehesten, wenn ich meine Bibel dabei auch benutzt habe. Ja. Vielleicht ist es so, dass du einfach da Schwierigkeiten hast, dann will ich dich einladen, dass du dich auch da auf die Suche machst, hey, wie kann ich die Bibel besser verstehen? Was kann mir helfen, sie zu verstehen? Welche Möglichkeiten gibt es da? Es gibt unglaublich viele gute Möglichkeiten, es besser zu verstehen. Und es geht am Ende darum, zu überlegen, wie kann ich aber am Ende Gott wirklich folgen bei dem allen? Dass Gottes Reichtum sich entfalten kann. Und da stelle ich fest, da geht es um meine Prioritäten. Ja, was sind meine Prioritäten gewesen im letzten Jahr? Was war mir da wichtig? Und was war mir vielleicht wichtig, aber es war Gott gar nicht wichtig? Und es war für die Situation gar nicht wichtig. Ich habe festgestellt, dass ich ein paar Unterrichtseinheiten vorbereitet hatte, die ich gar nicht gebrauchen werde. Warum? Weil ich so am Thema interessiert war. Aber es hat überhaupt gar keinen Sinn ergeben, weil es war am Ende nur für mich. Okay? Und da ist mein Punkt, tausche Eigensinn gegen Gottes Führung. Tausche die Dinge, die auf deiner Prioritätenliste zu weit oben sind, gegen das, was wirklich wichtig ist. Ja, Paulus gibt uns ein paar Hinweise, was auch an alter Kleidung, vielleicht vom alten Menschen, von unserem alten Leben noch da sein könnte. Egoistische Triebe, unkontrollierte Leidenschaft, Habgier, Geldgier, Zorn, Wut, Bosheit, Lästern, schlechtes Reden. Können alles Sachen sein, die in irgendeiner Weise in deinem Leben wichtig waren. Weil du damit gut durchgekommen bist, weil du damit besser dagestanden bist, weil du dich damit irgendwie besser gefühlt hast. Aber es gibt was Besseres als deine eigene Lebensleitung, nämlich wenn Gott dein Leben leitet, wenn er die Führung in deinem Leben hat, wenn er die Nummer eins ist. Und dann ist es er nämlich, der Geschichte schreibt. Und so kannst du überlegen, hey, welche Sachen will ich auf meiner Prioritätenliste vielleicht weiter runtersetzen, weil ich vielleicht sie mal gedacht habe, dass ich sie brauche, aber ich brauche sie nicht. Und andersrum, welche Sachen will ich vielleicht ganz neu in meinem Leben etablieren, um Gottes Führung mitzubekommen? Und was mich total begeistert, was mir hilft, Gottes Führung zu erkennen, ist immer wieder auch die Geschichten deutlich zu machen, mich zu erinnern an die Geschichten, die ich selber erlebt habe, Geschichten von Menschen zu hören, die mit Gott was erlebt haben. Eine Frau hat mir nach meinem letzten oder beim letzten Seminar, wo ich war, auf dem Rückweg, da hat ihr Mann und sie haben mich mitgenommen auf die Fahrt und dann hat sie mir erzählt, wie sie zum Glauben gekommen ist und das hat mich wieder so bewegt, weil ich gedacht habe, wow, wie cool einfach Gott ist, ja, sie war aus dem katholischen Bereich und sie hat mit den ganzen christlichen Begriffen nichts anfangen können, sie wusste nicht, was Sünde ist, sie hat da auch nie wirklich was davon gehört und dann war ihr Mann gläubig oder auf dem Weg zum Glauben hin. Und sie hat gesagt, okay, naja, eigentlich, Jesus fand ich immer schon komisch, aber ich will wissen, was stimmt. Und dann hat sie am Abend beim Schlafengehen gemerkt, irgendwie vor ihrem inneren Auge gesehen, da ist eine ganz, ganz große Schlucht. Und sie hat runtergeguckt und sie hat das Wort Sünde gesehen. Und dann hat sie da auf der anderen Seite Jesus gesehen, der seine Hand ausstreckt. Und sie hatte keine Ahnung davon. Und sie hat gesagt, ich wusste gar nicht, was Sünde ist. Aber in dem Moment habe ich begriffen, dass da was passiert ist. Und niemand hat ihr das Evangelium erklärt, aber Gott hat es ihr offenbart. Und ja, das ist nicht die Geschichte, die ich mit Gott erlebt habe, aber ich habe auch Geschichten mit Gott erlebt und du vielleicht auch. Wenn manche von euch heute noch die Zeit nutzen möchten, wenn ich jetzt gleich mit meiner Predigt zu Ende bin, dürft ihr auch gerne hier noch was erzählen von eurem Leben. Ich möchte auch zwei, drei Geschichten erzählen, die ich erleben durfte mit Gott. Eine Situation war die, wo ich wirklich überlegt habe, okay, was soll ich machen? Ich wollte Theologie studieren, aber ich war mir dann doch nicht so richtig sicher. Und dann habe ich so auf meinen Mentor gehört, der gesagt hat, naja, also Gott hat ihm vorher jetzt eigentlich nicht ganz klar gezeigt, was er machen soll. Er hat das Studium angefangen und dann hat Gott es bestätigt. Dann habe ich gedacht, ja, gut, soll ich es auch so machen? Dann habe ich gedacht, gut, mache ich es vielleicht auch so. Und tatsächlich, ich fange das Studium an und ein paar Wochen später kommt einer aus meiner ersten Ausbildung oder sieht mich zufällig beim Einkaufen. Also ich habe sie auch gar nicht wirklich gekannt und auch nicht gleich erkannt. Und dann hat sie mich gefragt, was machst du da? Ich war schon ein Jahr raus aus dieser Ausbildung, also es war schon eigentlich länger her, dass ich die Ausbildung gemacht hatte. Und dann hat sie gefragt, ja, was machst du jetzt? Dann habe ich gesagt, ja, ich studiere Theologie. Und dann hat sie gesagt, ja, dann ist das ja auch deine Berufung. Dann habe ich gedacht, wie kommst du darauf, mir das zu sagen? Und sie hat die Frage beantwortet, die ich ganz lange im Herzen hatte. Ja. Eine Situation, da war ich ziemlich unsicher, weil ein Jugendlicher auf mich zukam und ich gedacht habe, Gott will ihm irgendwas sagen. Und ich habe ihm so ein paar Sachen hingeknallt und ich hatte echt gedacht, also jetzt habe ich wahrscheinlich totalen Stuss geredet. Und er sagt mir danach, Martin, du hast mir 5 Sachen aus meinem Leben aufgezählt gerade. Woher konntest du die wissen? Die hast du doch nicht gewusst. Dann habe ich gesagt, nee, die habe ich auch nicht gewusst. Weil Gott Geschichte geschrieben hat. Und jetzt vor ein paar Tagen eine, vielleicht jetzt nicht das große Wunder, aber doch auch eine Situation, die mich nochmal zurückbringt auf diesen Punkt dieser Predigt. Ich hatte irgendwie es auf dem Herzen meiner Frau zu sagen, so, du kannst dein Herz in die Hände von Jesus legen. Ja. Aber ich fand das so komisch. Ich wusste gar nicht, wie ich das sagen soll. Und dann habe ich einfach so meine Sachen gesagt und sie hat gesagt, du hilfst mir ja überhaupt gar nicht mit dem, was du sagst. Naja, also wie auch immer, ein paar Minuten oder war es eine Stunde später, jedenfalls sieht meine Frau ein Bild und das dürft ihr jetzt gerne kurz zeigen. Ein Bild und zeigt es mir, wo Jesus tatsächlich ein gebrochenes Herz in der Hand hat. Und ich gedacht habe so, das wollte ich dir doch gerade eben vorher sagen. Und ich habe es nicht gemacht, aber Gott hat es irgendwie trotzdem gemacht und Gott hat es bestätigt. So, Gott ist am Wirken, ja, durch kleinere, durch größere Sachen. Und was ich mit diesem Bild auch nochmal ausdrücken möchte, ist genau das, hey, tausche deine Probleme ein. Es gibt ein altes Lied, I'm trading my sorrows. Ja, ich tausche meine Sorgen. Ich tausche all die Dinge, die ich in meinem Leben nicht mehr haben will, gegen das, was Gott für mich hat. Und wie gesagt, ja, manches verändert sich vielleicht nicht sofort, aber leg's doch Jesus hin. Leg's doch Jesus hin. Und da will ich jetzt auch für euch beten und dürft gerne die Augen schließen. Vielleicht sagst du, ja, ich habe an einem Punkt gemerkt, das möchte ich so nicht mitnehmen ins neue Jahr. Ich möchte, dass sich da was ändert. Vielleicht ist es ein Punkt von Frust, von Enttäuschung, wo du sagst, ja, das hat mich frustriert, das hat mich ernsthaft frustriert, aber ich möchte nicht aus dieser Frustration meine Motivation beziehen. Ich möchte nicht mit dem Frust weiterlaufen und die Unzufriedenheit verteilen. Oder du bist an dem Punkt, wo du merkst, du hast Religiosität in deinem Leben akzeptiert und du machst eine Sache, aber mit Gott hat sie eigentlich wenig zu tun, mit dir selber auch nicht. Und dann ist auch eine Möglichkeit da, zu sagen, ich gehe neu in Beziehung mit Gott, ich frage ihn neu, was er von mir möchte. Und ich tue das, was er von mir will und nicht, was irgendwelche Menschen von mir wollen. Und das Dritte ist, vielleicht siehst du in deinen Prioritäten irgendwas, wo du dich einfach, ja, mit Eigensinnigkeit auch selbst beraubst, so, wo du was tust, was dir nicht gut tut und es hilft niemandem und es ermutigt niemanden und im Endeffekt brauchst die Welt es nicht. Und vielleicht hast du dir so viel Mühe gemacht, aber es war einfach nur, ja, eine zu hohe Priorität. Und wenn du sagst, ich möchte das Gott geben, jetzt eines dieser drei Dinge, dann darfst du gerne deine Hand heben, dann möchte ich für die Menschen ganz besonders beten. Dankeschön. Dankeschön. Herr Jesus, du siehst all die Hände und auch die Herzen, du siehst das, was in uns zerbrochen ist, wo wir vielleicht auch unzufrieden sind, wo wir nicht sagen, dass das letzte Jahr so super toll war und es war nicht alles gut vielleicht. Aber du bist trotzdem gut, Herr, darauf vertraue ich und darauf will ich mich verlassen, Herr. Und ich bete, dass wir wirklich die Dinge bei dir ausbreiten können, Herr. Und dass du als unser Friedefürst in uns drin den Frieden schaffst, Herr, nachdem sich die Welt so sehr sehnt. Herr Jesus, ich bete, dass du das in uns vollbringst, Herr, was wir selber auch vielleicht nicht machen können, Herr. Dass du auch die Wunden ja schließt, die jetzt noch offen sind, Herr. Und die geplatzten Träume auch nimmst, Herr. Herr, aber dass du uns auch neue Träume hineinschenkst, Herr. Gott, wenn du uns führst, dann bedeutet das auch, dass du mit deinem ganzen Reichtum deiner Herrlichkeit in uns wohnst, Herr. Herr, was für eine geniale und starke Sache, Herr. Segne uns für dieses neue Jahr. Segne uns, damit wir als deine Kinder leben können, Herr. Amen. Ein Zitat möchte ich noch euch mitgeben, mein Lieblingszitat von 2023. Wenn ich gewusst hätte, was für ein großer König in meinem Herzen wohnt, dann hätte ich ihn dort nicht so oft alleine gelassen. Amen.